Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
9:06, DRS2 mit DRS2 à la carte mit Katharina Kilchenmann. Männer mit Schnäuz, hey Rassen und Späuz. Ein alter Spruch, neu entdeckt, von den Berner Guerilla-Troubadouren Thomas Zobi. Ihre neue CD heißt Schnäuz und sie sind bei uns zu Gast in der Rubrik Bühne frei um 10. Und um 11 ist der Theaterregisseur Peter Stein im Zentrum. Dem 71-Jährigen wurde letztes Jahr der Zürcher Festspielpreis verliehen und wir unterhalten uns mit ihm über das Theater von damals und heute um 11 in Reflexe. Wie könnte Integration anders aussehen? Zu diesem Schwerpunktthema nun die Kontextdebatte hier auf DRS2. In Luzern hat die Regierung den Auftrag erhalten, eine Gesetzesgrundlage auszuarbeiten, die es möglich macht, den Islam als Landeskirche anzuerkennen. Ist das nun an der Minarett-Initiative überhaupt noch denkbar? Oder ist gerade dieser Weg ein taugliches Mittel, die islamischen Religionsgemeinschaften besser zu integrieren? Der Islam als schweizerische Landeskirche. Die Gesprächsleitung dieser Debatte hat Maja Brändli.
Ich begrüße hier meine Gäste, Bert Stauffer, freier Journalist, Adrian Loredan, Kirchenrechtler, Professor an der Theologischen Fakultät in Luzern und Anton Schwingruber, CVP-Politiker und Regierungsrat des Kantons Luzerns. Erste Frage an Sie, Anton Schwingruber. Sie als Regierungsrat und Vorsteher des Bildungs- und Kulturdepartements von Luzern, Sie müssen ein Gesetz erarbeiten, dass es möglich macht, den Islam zur Landeskirche werden zu lassen. Macht Ihnen das nun in Anschluss an die Minarett-Initiative Bauchweh?
Es macht mir nicht besonders Bauchweh, weil es geht ja um die Erarbeitung eines Gesetzgebungsprozesses und wir werden ihn sehr behutsam angehen müssen, weil es darum geht, die Religionsgemeinschaften generell zu beschreiben, die dann ein Gesuch stellen können.
Also in Leutern, früher kämpften die Katholiken gegen die Türken. Heute unterstützen Sie und Ihre theologische Fakultät die Integration des Islams. Ist das ehrlich gemeint?
In der theologischen Fakultät beschäftigen wir uns mit den Voraussetzungen, wie kann religiöse Vielfalt gelebt werden. Also es geht auch um die klaren Bedingungen eines Rechtsstaates. Es müssen rechtsstaatliche Limiten gesetzt sein.
Bert Stauffer, Sie engagieren sich immer wieder für eine bessere Integrationspolitik. Sie sind Journalist. Gleichzeitig aber stehen Sie dem Islam als Landeskirche skeptisch gegenüber. Warum das?
Die Anerkennung von islamischen Glaubensgemeinschaften im Plural ist eine denkbare Option. Sie kann sinnvoll sein, aber es gibt viele Hindernisse auszuräumen. Also erst mittelfristig wäre das ein Projekt, das sich ins Auge fassen lässt.
Der Islam als Landeskirche. Vielleicht sollten wir zuerst mal die Begriffe klären. Was heißt eigentlich Landeskirche? Das ist doch ein ziemlich großer Begriff.
Ja, ich glaube, es geht ja vor allem darum, dass wir überhaupt definieren, wer kann als Körperschaft anerkannt werden. Und der Begriff Landeskirche kommt ja, glaube ich, vom Evangelischen her, von der evangelischen Kirche vor allem. Und ich würde gar nicht mit Landeskirchen operieren, sondern ich würde sagen, es geht um Körperschaften, die dann eben öffentlich-rechtlich anerkannt sind.
Aber es ist schon so, dass jeder Kanton eigentlich die Hoheit hat, darüber zu befinden, welche Kirche anerkannt ist.
Die Kantone können selber das entscheiden. Das heißt also, in 24 von 26 Kantonen sind die beiden großen Kirchen öffentlich-rechtlich anerkannt, haben eben diesen öffentlich-rechtlichen Körperschaftsstatus, wobei eigener Art. Und gleichzeitig stellt sich natürlich hier die Frage, sollten nicht auch weitere Religionsgemeinschaften anerkannt werden? Das ist offen, wenn man ein Gesetz macht, heißt das einfach weitere, das ist nicht der Islam, die müssen ja dann Bedingungen erfüllen und diejenigen, die die Bedingungen erfüllen, können überhaupt den Antrag stellen. Aber das sind wieder rechtsstaatliche Bedingungen, die erfüllt werden müssen.
Ist der Islam, Bert Stauffer, in der Schweiz schon irgendwo anerkannt?
Nein, der Islam, die islamischen Gemeinschaften sind in keinem Kanton anerkannt, aber es gibt unterschiedliche Situationen. Es gibt Kantone, wo es eher möglich wäre als in anderen Regionen. Zum Beispiel in Luzern sind die Bedingungen sicher besser als beispielsweise in Basel.
Warum?
würde ich vielleicht als Luzerner nicht unbedingt bestätigen, ob sie so besser sein werden. Es geht ja vor allem, und das ist mir ein wichtiges Anliegen, nicht einfach darum, den Islam jetzt zu anerkennen, sondern es geht darum, die Möglichkeit zu schaffen, dass sich Glaubensgemeinschaften, die organisiert sind, die eine Struktur haben, die definiert sind, die einen gewissen Bestand haben, die auch eine gewisse Durchlässigkeit haben, die die Finanzen auch klarlegen müssen und so weiter, dass die überhaupt dann ein Gesuch stellen können. Und so viel ich weiß, gibt es nur in Basel und in Freiburg die Anerkennung der jüdischen Gemeinschaft, und sonst sind es eigentlich praktisch immer nur die katholische Gemeinschaft oder die evangelische und zum Teil auch die christkatholischen.
Regierungsrat Schwinggruber hat schon ein paar Kriterien genannt, und das, denke ich, das sind die heiklen Themen.
Anton Schwinggruber, Sie sind jetzt gerade daran, ein Gesetz auszuarbeiten. Sie müssen diese Kriterien kennen. Können Sie sie ganz kurz einfach mal aufzählen? Was sind die Kriterien, um überhaupt diese Anerkennung zu erhalten?
Es braucht eine klare Struktur, klare Organisation. Es braucht eine klare Bekenntnisse zum Rechtsstaat. Es braucht die finanzielle Transparenz, und es braucht eine gewisse Beständigkeit der Organisation. Also man kann sicher nicht einfach eine Organisation gründen und dann ein Gesuch stellen. Ich kann mir vorstellen, dass das Parlament dann für diese Beständigkeit eine relativ große Bedingung machen wird. Es wird vielleicht 10 Jahre, 20 Jahre oder allenfalls sogar 30 Jahre Bestand verlangen. Und im Parlament wurde im Rahmen der Kantonsverfassung auch darüber diskutiert, wer soll dann die Anerkennung aussprechen. Vorgesehen war, dass das die Regierung kann. Das Parlament hat dann reklamiert, wir wollen anerkennen. Also das Parlament will die Anerkennung aussprechen, und damit wäre dann auch die Möglichkeit des Referendums gegeben, dass dann schlussendlich sogar das Volk darüber entscheiden kann.
Was hat das für Vorteile für eine religiöse Gemeinschaft, wenn sie jetzt als Landeskirche, brauchen wir halt diesen pompösen Begriff doch noch weiter, anerkannt wird, Beat Stauffer?
Der offensichtlichste Vorteil ist der, dass diese religiöse Organisation dann Steuern einziehen kann, lassen kann durch den Staat. Das ist ja dann ein, gewissermaßen ein staatliches Hoheitsrecht, wird teilweise übertragen an diese religiöse Organisation. Es ist aber natürlich auch eine offizielle Anerkennung, geht da einher, und ich meine, das hat sicher positive Folgen auch für die Integration.
Angenommen jetzt, es gäbe diesen Islam als Landeskirche in Luzern, dann müssten die Muslime Kirchensteuer bezahlen, und der Staat hat das Recht und auch die Pflicht, diese Kirchensteuern dann einzuziehen.
Ja, und genau hier ist schon eine Schwierigkeit. Zum Beispiel die griechisch-orthodoxe Kirche wollte sich hier auch öffentlich-rechtlich anerkennen. Der Kanton und die Kirche waren sich einig, und die Mitglieder sagten, wir zahlen keine zusätzlichen Steuern. Also die Mitglieder haben hier nicht gesagt. Und das könnte natürlich hier auch nochmal passieren. Und zum Zweiten, wer hat Vorteile? Ich denke, die liberalen Kräfte im Islam, die werden natürlich insofern gestärkt, weil sie hier eine demokratische Organisation haben. Ganz konkret zum Beispiel, Frauen im Islam können sagen, ich will die Religionspräsidentin, Kirchgemeindepräsidentin der muslimischen Gruppe in Luzern werden. Das ist selbstverständlich klar. Das kann nicht weggelassen werden. Aber das gibt natürlich den Mitgliedern ganz neue Möglichkeiten gegenüber den Religionsgemeinschaften, weil in einer früheren Integrationssendung kam ja das Problem in England, dass der Staat gefordert hat, ihr müsst euch organisieren, und dann sind dann sehr hierarchische Gebilde entstanden. Und hier gibt es natürlich die Möglichkeit, dass sie sich demokratisch organisieren müssen. Und darum finde ich, das ist auch ein Votum für dieses System, finde ich dieses System eigentlich für die Integration besser.
Ich denke aber, es ist ganz wichtig, dass man diese Bedingungen jetzt anschaut, und viele muslimischen Organisationen heute in der Schweiz erfüllen diese Bedingungen nicht. Die Bedingungen einer transparenten Organisation, einer transparenten Finanzierung, die Unabhängigkeit zum Beispiel von ausländischen Organisationen sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und in dem Sinn finde ich das gut, da wird jetzt ein Prozess in Gang gebracht. Man muss jetzt über diese Dinge reden, vor allem innerhalb der islamischen Organisationen.
So, Luzern ist ein katholischer Kanton, Basel-Stadt ist ein protestantischer Kanton. Basel-Stadt hat sehr viele Muslime, der Prozentteil ist
vielleicht 8-10%, wenn man die Aleviten mitrechnet.
Und in Luzern hat es ein bisschen weniger, es ist ungefähr die Hälfte prozentual an der Bevölkerung. So, das sind mal die demografischen Voraussetzungen. Basel hat jetzt eine Verfassung, die das auch möglich machen würde, dass die Muslime sich anerkennen lassen könnten. Warum passiert das in Luzern und nicht in Basel?
Ich denke, das Problem ist, dass in Basel die muslimischen Vereine sehr stark aufgesplittert sind. Sie haben einen niederen Organisationsgrad, also der Dachverband, die Basler Muslimkommission, ist leider eher ein negatives Beispiel eines regionalen Dachverbandes. Das ist ein Beispiel, das zeigt, wie viele Schwierigkeiten bestehen, eben disparate, unterschiedliche Gruppen mit ganz unterschiedlicher Herkunft zusammenzubringen und einen gemeinsamen Nenner zu finden. In Basel kommen auch die Aleviten dazu, das sind einige Tausend, und die Aleviten werden von den sunnitischen Muslimen eigentlich nicht anerkannt. Also sind keine Muslime.
Anderen, ja.
Also das ist ein großes Problem in Basel. Dazu kommt, dass die führenden Figuren in Basel leider nicht erkennen, dass sie hier Schritte machen müssten und dass sie hier daran arbeiten müssten.
Aber gut, das sehe ich hier, zum Beispiel, ich war bei der Eröffnung der bosnischen Moschee in Emmen mit dabei, da sehe ich hier natürlich auch, dass die Muslime national gefärbt sind, also wie griechisch-orthodox, serbisch-orthodox, jede Nationalität hat ihren Islam. Und von daher, auch von daher geprägt. Und von daher, wenn wir von dem Islam reden, eben Sie haben das angetönt, den gibt's ja gar nicht, sondern es gibt Nationalitäten und die sind eine marokkanische oder eine saudarabische Muslim, die sind Welten auseinander. Und wie die zusammen unter einem Dach sich anerkennen wollen, darum können wir auch nicht sagen, in der Schweiz gibt es 400.000 Muslime, es sind Nationalkirchen.
Darf ich einfach aus Luzerner Sicht noch einmal sagen, es geht ja im Moment gar nicht darum, ob die islamische Gemeinschaft oder wer auch immer anerkannt werden soll. Es geht erst darum, überhaupt den Gesetzgebungsprozess einzuleiten, und in diesem Gesetz müssen dann die Voraussetzungen und das Verfahren geregelt werden. Und erst dann kann überhaupt irgendeine Glaubensgemeinschaft sich dann anmelden und sagen, wir wollen jetzt anerkannt werden. Deshalb kann man nicht sagen, in Luzern würde das einfacher gehen als in Basel. Das würde ich dann noch sehr bezweifeln, ob das dann, wenn es konkret um die Anwendung geht, einfacher gehen soll. Das glaube ich nicht, weil nur schon die Tatsache, dass man ein Gesetz erarbeiten will, hat ja bei uns schon einen Aufschrei in den Massenmedien gegeben und auch zum Teil in der Bevölkerung, weil man es eben sofort reduzierte auf den Islamismus. Und weil eben die islamische Gemeinschaft in Luzern als erste sich gemeldet haben, sie würden dann Interesse zeigen, sich anerkennen zu lassen.
Ist es nicht so, dass es eigentlich zwei grundlegende Aspekte gibt? Der eine ist die Akzeptanz in der schweizerischen Bevölkerung, die natürlich immer noch ein Problem darstellt. Vermutlich sind viele Leute da skeptisch bis ablehnend. Und da müsste man natürlich wirklich offene Information betreiben und auch Vorurteile und Missverständnisse ausräumen. Eben Steuergelder für Moscheebau und so. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist eben, wie sind diese muslimischen Vereine organisiert und was stellen sich da für Probleme und was müssen wir fordern von den Muslimen, bis das überhaupt zur Debatte stehen kann? Das ist der zweite Aspekt und der scheint mir auch sehr wichtig.
Da würde ich gerne anhängen, weil eben ich habe ja in verschiedenen Podien mit Muslimen auch realisiert, dass sie gesagt haben, ja, Menschenrechte, das ist was Westliches, das gehörte eigentlich nicht, wir haben die Umma, die große Gemeinschaft, und darum muss das ausgeklammert werden. Und ich denke, das ist klar, Grundrechte in einem liberalen Rechtsstaat, die sind nicht verhandelbar, und von daher denke ich auch, wenn wir schon einen Bildungsdirektor hier am Tisch haben, ich denke, was ein liberaler Staat ist, das weiß man in der Schweiz nicht. Man weiß zwar vielleicht, was Demokratie ist, aber was ein liberaler Staat ist, das weiß man nicht. Ich möchte es nur an einem Beispiel zeigen. Religionsfreiheit bleibt nämlich ein Stachel für uns alle. Es ist die Überzeugung des anderen, auch des religiös oder atheistisch Begründeten, dieselbe Würde zuzumessen. Und das ist enorm schwierig. Also zum Beispiel eben auch zu sagen als Muslim, ich glaube zwar nicht daran, aber der Mensch ist homosexuell und atheistisch, der hat die genau gleiche Würde wie ich. Rechtsstaatlich gesehen. Und das zu anerkennen, das sind Riesenschritte. Und ich denke, da ist das Bildungssystem gefordert. Das kann man nicht nur mehr über Medienkampagnen.
Anton Schwinghuber, Sie sind angesprochen?
Ganz eindeutig. Und das haben wir auch schon längst erkannt. Und deshalb haben wir ja seit 4 Jahren jetzt das Fach Ethik und Religionen eingeführt. Und da geht es genau darum, den jungen Menschen zu erklären, was gibt es überhaupt für Religionen? Was heißt überhaupt Religion? Ohne, dass das dann ein bekenntnisorientierter Unterricht sein soll. Das soll es gerade nicht, sondern es soll möglichst neutral sein. Und das wollen wir den Menschen mitgeben, dass man weiß, was heißt Religion. Und darf ich noch etwas unbedingt sagen? Eine Körperschaft anerkennen kann man ja nur, wenn die Körperschaft sich zuerst formiert hat. Und wir sprechen da, dass die Stimmberechtigten der Körperschaft bestimmen, wie die Körperschaft aussehen muss.
Also Sie sprechen vom Islam als Körperschaft?
Ja, was das immer sein soll. Die Körperschaft muss also Stimmberechtigte haben. Es kann also nicht irgendein Großmufti oder irgendwer kommen und sagen, ich will, dass man mich und meine Gemeinschaft anerkennt, sondern wir reden von Stimmberechtigten. Das heißt, es braucht schon eine Organisation mit demokratischen Elementen.
Sie haben vorhin gesagt, in Basel sei das schwierig.
Ja, das ist eben nicht überall der Fall. Ich meine, man muss da verstehen, dass eben diese islamischen Gemeinschaften in ihren Herkunftsländern keine demokratischen Vereinstraditionen haben. Sehr viel mehr eben, einerseits ist man einfach mit, man ist einfach Teil des Islam, der Umma, da muss man aber nicht beitreten oder irgendeine spezielle Kirchensteuern, sondern man ist einfach dort dabei. Und andererseits gibt es eben sehr stark patriarchalische und auch tribale Stammestraditionen zum Teil, wo ein starker Mann irgendetwas entscheidet. Und das sehe ich auch im kleinen Maßstab, auch in der Schweiz. Da sind irgendwelche entscheidenden Figuren, die da die Fäden ziehen hinter den Kulissen. Und das geht natürlich nicht, das geht nicht zusammen mit einer demokratischen Vereinsstruktur.
Da haben Sie völlig recht. Und dann haben eben dann diese Körperschaften keine Chance, wenn sie anerkannt werden wollen. Dann sagen wir ja, ihr erfüllt die Voraussetzungen ja gar nicht.
Also das ist ja den Freikirchen auch passiert. Genau, die sind ja auch nicht anerkannt worden, genau aus diesen Gründen.
Ja, und wollten zum Teil nicht anerkannt werden, gerade weil sie das nicht, weil sie diese Strukturen nicht wollen. Weil diejenigen Gruppen, religiösen Gruppen, die wirklich sich unter dieses demokratische Element, diesem demokratischen Element stellen, die machen ja damit auch einen Integrationsprozess, das heißt eine Integration in eine demokratische Kultur. Gerade wenn ich aus einem Umfeld komme, wo Demokratie ein Fremdwort ist, dann lerne ich eigentlich schon in der Religionsgemeinde, sprich Kirchengemeinde, eigentlich, was das sein könnte. So wie ja das in der Schweiz auch sehr viele über die Kirchgemeinde realisiert haben, aha, so funktioniert das und sind nachher in die politischen Ämter gekommen.
Nehmen wir jetzt einmal an, das würde passieren, man würde diesen Islam jetzt beispielsweise in Luzern anerkennen. Was passiert innerhalb der islamischen Gemeinschaft, wenn die liberalen Kräfte sagen, okay, wir machen mit? Werden sich die anderen abspalten oder sind dann alle dazu verpflichtet als Islamgläubige?
Ja, ich meine, sie müssten dann zum Beispiel eben konkret Grundrechte innerhalb anerkennen. Das heißt zum Beispiel ein Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit und zum Beispiel auch ein Recht auf Austritt. Das ist ja eines der großen Schwierigkeiten. Ich meine, ich vergleiche eigentlich eine Religionsgemeinschaft, die Apostasie mit dem Tod bestraft, also abtreten, wegtreten, mit der alten DDR. Die alte DDR, das war das Arbeiterparadies, nur glaubten nicht mehr so viele daran. Und diejenigen, die aus dem Paradies austreten wollten, die wurden an der Grenze erschossen. Und ich denke, Apostasie ist genau dasselbe. Wer aus der richtigen paradiesischen Religion austreten will, der wird möglicherweise mit dem Tod bestraft. Und also ich denke, das sind Grundfragen eben des Rechtsstaates. An denen kann man nicht vorbei. Die Meinungsäußerungsfreiheit wäre das nächste Thema.
Das ist sehr drastisch formuliert, aber in der Stoßrichtung richtig. Apostasie wird nicht überall mit dem Tod bestraft, aber sie wird sanktioniert, stark sanktioniert. Und das ist ein Problem für die Umma. Und da müssen sich eben die religiösen, islamischen Gemeinschaften in Europa müssen sich eben abkoppeln vom Islam in ihren Herkunftsländern und müssen einen europäischen Islam eben praktizieren. Und das heißt, einen Islam, der in Übereinstimmung steht mit den grundlegenden Freiheitsrechten.
Genau, das finde ich das sehr Wichtige. Das ist, es kommt dann noch die Gleichberechtigung und was auch noch dazu. Aber eigentlich habe ich als Staatspolitiker Interesse daran, zu wissen, welche Organisationen gibt es eigentlich, wie funktionieren sie. Das ist mir viel lieber, als wenn sich irgendwo so Religionsgemeinschaften in einem Hinterhof oder in einem Keller treffen und ich weiß gar nicht, was da abläuft. Also von daher wäre es eigentlich wichtig, möglichst viele anerkennen zu können, damit man weiß, was kreucht und fleucht da überhaupt so in unserer Gesellschaft, weil die Religiosität ist ja etwas, was in den Menschen ja drinnen liegt und etwas sehr Emotionales ist und dann auch für den Staat von Bedeutung werden kann.
Bei uns sind ja die Religionen rückläufig, also zunehmende Säkularisierung wäre das Stichwort und hier kommt jetzt eine Religionsgemeinschaft ins Gespräch, wo es dann plötzlich wieder um die Religion gehen soll.
Die Intellektuellen Westeuropas haben lange einfach gedacht, Religion ist Auslaufmodell, wir müssen noch ein bisschen warten und dann ist das weg. Und das ist natürlich wahrscheinlich das Neue mit dem Islam, dass man jetzt realisiert, Religion ist nicht weg, sondern wir müssen ganz neu überlegen, wie können wir Religion und Demokratie, Religion und Menschenrechte zusammen in ein Gespräch bringen, zusammen in einen Prozess, in einen Integrationsprozess, weil sonst werden, ich würde mal so sagen, drastisch formulieren, sonst werden Demokratien und Rechtsstaaten unterminiert. Denn wenn es eine ganz große Gefahr gibt, auch für den Rechtsstaat, dann wird er von den Religionen herkommen.
Ich möchte da gerne anknüpfen. Es ist der Staat, der schweizerische Staat hat ein großes Interesse daran, die islamischen Glaubensgemeinschaften mittelfristig zu integrieren und ihnen die Hand zu geben auch zur Integration. Das ist nicht alles nicht so einfach. Ich gebe gerne ein konkretes Beispiel. Ich habe letztens einen Kollegen gefragt, in Basel, könntest du mir sagen, was am Freitag in dieser und dieser Moschee gepredigt wird auf Arabisch? Und da war er beleidigt nachher. Er hat das als Ausspionieren empfunden. Und das ist ja auch ein drastisches Beispiel jetzt, aber wir müssen doch wissen, und das muss doch einfach offen sein, was wird in Moscheen gepredigt. Ja. Und da hat der Staat wirklich ein Interesse dran, ebenso bei der Ausbildung der Imame und beim Religionsunterricht.
Das Thema haben wir bei unseren protestantischen und katholischen Unterrichtseinheiten auch. Wir wissen ja auch nicht so genau, was da unterrichtet wird.
Aber erstens ist das in der Landessprache, das kann man überprüfen, da gibt es Lehrpläne, da gibt es Schulbücher, die kann man alle lesen und die Lehrer, die kann man in der Landessprache ansprechen. Die Schwierigkeit ist natürlich, was Sie angesprochen haben, Herr Stauffer, dass Leute ohne demokratischen Hintergrund hier Religion vermitteln und das hat natürlich wirklich einen unterminierenden Charakter. Ohne das bewusst zu wollen, sondern das hat einen unterminierenden Charakter. Deshalb hat eigentlich die österreichische Monarchie viel früher schon anerkannt, wenn wir Staatsbürger haben, die muslimischen Glauben sind, dann müssen wir die ausbilden, dann müssen wir die Imame für die Armee und so weiter ausbilden und entsprechend auch mit unserem Rechtsstaat konfrontieren. Und darum würde ich sagen, was Herr Schwinggruber vorher gesagt hat, dass wir das Fach Religion und Ethik haben, was mir darin fehlt, ist eben die Staatskunde, weil Staatslehre und Religion, Religion und Staat sind nicht so ganz verbindbar. Ich habe ja übrigens auch ein Buch geschrieben, Das Kreuz der Kirche mit der Demokratie. Ich sehe das Problem Religion-Staat nicht nur einseitig bei einer Religion, ich sehe das bei verschiedenen.
Das machen wir natürlich in der Schule sehr intensiv und sogar in der Praxis, indem es Schülerräte gibt. Da lernt man demokratisch umzugehen, zuzuhören, dann zu entscheiden, Entscheide zu akzeptieren. Es wird vielleicht zu wenig allenfalls verknüpft, die ganze Geschichte Religionsunterricht und Staatskunde. Aber was ich noch zu den Imamen sagen möchte und auch zur Thematik, wie viel soll der Staat eigentlich wissen von diesen Religionsgemeinschaften, da lege ich eigentlich großen Wert darauf, dass man den Überblick hätte. Ich sage hätte, weil wir haben ihn überhaupt nicht. Und als wir vor etwa 3 Jahren in Luzern die Diskussion führten, sollten Imame beispielsweise an der Universität einen 3-Monatskurs machen oder was auch immer, da gab es auch einen Aufschrei durch die Massen. Also das ist eine unwahrscheinlich emotional geladene Thematik. Wenn man dann auch noch sagen würde, die Imame müssen jetzt irgendwo vom Staat dann noch geprüft werden und der Staat nimmt Verpflichtungen damit auf sich, das ist dann furchtbar. Und wir mussten ja sofort sagen, also halt, wir wollen erst nachdenken und zum Denken sollten wir eigentlich doch noch legitimiert sein, aber ich weiß, was da auf uns zukommt, wenn wir diese Diskussion dann nochmal aufnehmen werden.
Das sind ja schon sehr widersprüchliche Anforderungen. Also einerseits sagt man hätte gerne diese Religionsgemeinschaften integriert, auch um zu wissen, was da passiert, was da geschieht. Andererseits, das Fazit ist eigentlich so, dass es praktisch nicht machbar ist.
Es ist wirklich so. Es ist ja wirklich erstaunlich, wie viele Menschen sagen, ich glaube zwar irgendetwas oder ich bin in einer Glaubensgemeinschaft sogar dabei, aber viele sagen, ich sage gar nicht, wem ich angehöre, ich glaube irgendetwas. Das ist so. Also die drittgrößte Gemeinschaft eigentlich in Luzern jedenfalls, ich glaube, es ist gesamtschweizerisch etwa gleich, sind 10% derjenigen, die sich zu keiner Konfession bekennen oder nichts dazu sagen. Mhm. Das ist ein Trend. Ob der weitergeht, dass dann mit der Zeit noch mehr Menschen zwar vielleicht gläubig sind, aber sich nicht zu einer Körperschaft oder zu einer Konfession bekennen wollen, das ist möglich. Es ist aber auch möglich, dass das Umgekehrte passiert, dass man wieder eher stärker konfessionell wird.
Bei den Muslimen ist es ja zum Teil so, bei der zweiten Generation, dass ein Teil dieser jungen Menschen eher wieder gläubiger werden. Ein Teil auch nicht, die praktizieren nicht. Also da gibt es, glaube ich, beide Tendenzen parallel.
Das ist bei den Katholiken so und das ist bei den Reformierten so, das ist wahrscheinlich überall so. Mhm. Und selbst in der eigenen Familie stellt man ja fest, katholisch sein, das ist ja auch eine Frage, da kann man lang diskutieren und wer im gleichen Haus aufgewachsen ist, die gleiche katholische Sozialisation mitgemacht hat, der kann heute unter Umständen eine völlig disperse Meinung von dem haben, der vis-à-vis sitzt, obwohl genau die gleiche das genau gleiche Umfeld eigentlich da war. Mhm. Und die Vielfältigkeit, die gibt es bei den Menschen, natürlich bei den Individuen.
Aber ich denke, das hängt sehr stark mit dem liberalen Rechtsstaat zusammen, dass jedes Liberalität, also Religionsfreiheit heißt, jeder kann sich entscheiden. Wenn ich aus einer geschlossenen Gesellschaft komme, wo jemand entschieden hat, Islam heißt das, dann habe ich das zu glauben, Punkt, fertig. Wenn ich in einem liberalen Staat bin, dann muss ich ja selber herausfinden, was für mich das heißen könnte, welche Konfession ich immer dazugehöre oder eben nicht. Und das ist auch eine Riesenanforderung. Ich denke, Freiheit ist ein Riesenanspruch an unsere Schulen, dass man in ein freiheitliches System hineinwächst. Und da haben natürlich Leute, die eigentlich bewusst eine geschlossene Gesellschaft propagieren, eine geschlossene Sondergesellschaft, haben durchaus Möglichkeiten, viele Leute anzuziehen, weil es konvertieren ja auch einige zum Islam. Das ist eine geschlossene Gesellschaft, da weiß ich, was gilt. Da muss ich nicht immer überlegen, wer bin ich und was ist meine Identität, meine religiöse Identität, sondern alles wird vorgegeben. Und das ist durchaus attraktiv, gerade für Leute, die vielleicht in einer liberalen Gesellschaft, in einer freiheitlichen Gesellschaft unter die Räder kommen.
Aber genau. Wir können ja nicht quasi angehen gegen sogenannte geschlossene Gesellschaften, indem wir selber zur geschlossenen Gesellschaft werden. Und das wäre ja das Fazit dann eigentlich, wenn wir sagen, nein, danke, wir wollen sie nicht integrieren.
Genau, deshalb habe ich von Seiten des Staates eigentlich ein großes Interesse daran, möglichst viele anerkennen zu lassen, damit da nicht so Parallelgesellschaften entstehen. Dann bin ich dann auch, wenn ich jetzt vom Staat her das betrachte, dann sind wir dann machtlos vis-à-vis. Und das ist auch gefährlich, weil das gefährdet dann den Frieden, den gesellschaftlichen Frieden zum Beispiel. Und ich fürchte nichts mehr als die Parallelgesellschaft, die da allenfalls auf uns zukommen könnte. Und deshalb müssten wir eigentlich die Voraussetzungen schaffen, dass sich solche Gemeinschaften anerkennen lassen können, damit sie eben nicht eine geschlossene Gesellschaft sind, dass sie, die müssen natürlich praktisch die Aufklärung müssen die noch nachholen.
Ja, und ich meine, darum sage ich, diese öffentlich-rechtliche Anerkennung ist eigentlich eine Stärkung jener Version des Islams, die den Grundsätzen der freiheitlichen, demokratischen Europa übereinstimmt. Einfach die schweizerische Form, das zu machen. Und von daher denke ich auch, das wäre eine gute Möglichkeit, diese aus den geschlossenen Gesellschaften in diese offenen, demokratisch-liberalen Gesellschaften zu integrieren.
Ich denke auch, Herr Loran, ich bin mit Ihnen auch wieder einig. Ich denke, das ist ein wichtiger, der Prozess muss jetzt in Gang gesetzt werden. Die Frage ist einfach, was passiert in der Zwischenzeit, bis das dann mal so weit ist? Und da habe ich persönlich die Meinung, dass wir eine symbolische Anerkennung vornehmen sollten. Also durch symbolische Gesten, durch Einladungen, durch offizielle Anlässe, wo zum Beispiel Regierungsräte anwesend sind. Ich glaube, da kann man eine Wertschätzung vermitteln und da kann man diesen Gemeinschaften sagen, ihr seid ein Teil unserer Gesellschaft, wir anerkennen euch, wir schätzen euch und das ist auch sehr viel wert, diese Ebene. Das
wir kommen da fast auf den Beginn der Sendung zurück. Bauchweh oder nicht Bauchweh? Es ist die Frage, wie kann ich überhaupt die Information, wie komme ich mit der Information an die sogenannte Basis zum Stimmbürger, dass man überhaupt erkennt, um was geht es eigentlich?
Ja, Sie haben mir das Stichwort jetzt gerade abgenommen. Ich wollte Sie nämlich fragen, wie Sie jetzt als Politiker das Ganze umsetzen wollen. Also wie ganz konkret gehen Sie jetzt vor?
Es braucht tatsächlich zuerst eine Art ein Kommunikationskonzept.
Das wie mache klingt ich schrecklich, das? Dieses Kommunikationskonzept. Immer alle reden von Kommunikationskonzept.
Ja, aber es ist eben so, alles ist Kommunikation. Ich kann doch nicht ein Gesetz erarbeiten und dann den Stimmbürgern sagen, so sagt ja oder nein, wenn wir nicht den Boden bereitet haben dazu. Und man muss wirklich zuerst kommunizieren. Und da erwarte ich eben auch von den Religionsgemeinschaften, den verschiedenen, einen großen Beitrag dazu.
Adrian Loretan, wie sehen Sie die Chancen, dass das durchkommt, dieses Gesetz?
Ich denke, das kommt ganz darauf an, erstens, was im Gesetz steht, also wie der Grosse Rat bzw. der Kantonsrat jetzt, was für Kriterien da genannt sind. Ich habe zum Beispiel in der Verfassungskommission eigentlich auch schon gesagt, dass anders als in Basel, dass Gleichstellung selbstverständlich der Mitglieder selbstverständlich drin sein muss, das ist unabdingbar. Es wird die Frage gestellt, welche Kriterien dann im Gesetz stehen und zum Zweiten, wie auch die Kommunikation läuft. Bilden wir selber eine abgeschlossene Gesellschaft, also wird ein Wahlkampf geführt oder ein Abstimmungskampf geführt, der quasi, ja, also das christliche Abendland, wie wir es jetzt bei der Minarett-Initiative hatten, obwohl alle christlichen Kirchen das nicht so sehen, aber wird das so gemacht, dann wird es im Augenblick sicher etwas eng.
Bert Stauffer, wie sehen Sie die Chancen?
Die Chancen sind im Moment nicht groß, aber ich denke, es braucht eine Informationsoffensive von Seiten der Muslime, Musliminnen, die müssen Sympathieträger vermehrt an die Öffentlichkeit bringen und die sagen, wir sind nicht so, wie uns das unsere Gegner unterstellen. Wir sind offener, wir sind einfach, haben einen anderen Glauben, sonst sind wir einfach Einwohner der Schweiz oder sogar Bürger, Bürgerinnen der Schweiz. Und wo liegt das Problem? Und da braucht es Sympathieträger, die wirklich an eine breite Öffentlichkeit gelangen können und das hat bis jetzt zum Teil gefehlt.
Islam als schweizerische Landeskirche? Es debattierten unter der Leitung von Maja Brändli, Beat Stauffer, freier Journalist aus Basel, Adrian Loretan, Kirchenrechtsprofessor der Theologischen Fakultät in Luzern und Anton Schwiengruber, Bildungsdirektor des Kantons Luzern. Morgen um diese Zeit hier auf DRS2 dann die Wochensendung International. Die Zeiten der Vollbeschäftigung sind wohl vorbei. Wer das am empfindlichsten zu spüren bekommt, das sind wahrscheinlich die Jungen. Dazu morgen International um 9 hier auf diesem Sender. Jetzt heißt es DRS2 à la carte bis um 12 mit dem Musikprogramm von Sarah Traufer. Alfred Brendel spielte die Bagatelle Opus 119 Nummer 1 von Ludwig van Beethoven. Und hier ist der erste Satz, das Introduzione aus dem Streichquintett in C-Moll von George Onslow mit dem Mandelring-Quartett. Thank you.
Thank you.
das Mandelring-Quartett mit dem ersten Satz aus George Onslows Streichquintett in C-Moll Opus 44. Auf DRS1 gibt's neu eine Mundart-Plattform im Internet. Und wenn man reinhört, klingt das zum Beispiel so.
Das ist die Geschichte von Krattenkreicher Schnicker. Der hat selbst, wenn er noch eine halbe Achtung Gücko war, mit Lischen Geschers Hütler karisieren. Wenn er hier den Wü oder Fiduz gegeben hat, hat er seine ganze Courage zusammengeöffert und hat sie angestiegert und angrenzelt. Sie sollen doch mit ihm als Frickeli knüdern.
Eine Art tote Mügeli in Sensler-Deutsch war das. Cornelia Pfiffner-Thoma-Michel, sie spricht Gurinerdeutsch, einen Walser-Dialekt aus Bosco-Turin.
Nebendran ist der Angelo, der ist die Cousine. Und der kann ich jeden Tag ein finden. Oder man geht im Dorf, wenn man Lust hat, ein Wort zu geben, dann kann man einfach in ein Haus gehen und sagen, oh, oh. Und wenn man hört, dass die anderen antworten, dann geht man in die Stube. Danach geht man ein wenig aufstehen und wenn man genug gestohlen hat, dann geht man anders hin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.